Ja, es ist gar nicht so einfach, in der Advents- und Weihnachtszeit etwas zu predigen, das man nicht schon x-mal gehört hat. Es gibt ja nur 4 Kapitel im Neuen Testament, die von Weihnachten reden. 2 im Matthäus und 2 im Lukas. Markus erzählt überhaupt nichts über Weihnachten. Und Johannes hat eine andere Einleitung. Von daher ist es nicht einfach, etwas zu erzählen, wo man nicht schon weiss. Ich habe ein provozierendes Thema genommen. Ich hätte es noch mehr provozieren können. Ob Sie wissen, dass Gott die Jungen vorzücht gegenüber den Alten? Das wäre noch etwas provozierender gewesen. Ist ja das Problem, das wir in manchen Gemeinden haben. Immer die Jungen und wir Alten, wir müssen schweigen. Gott hat andere Maßstäbe als wir. Der Jürgen hat es bereits angetönt. Ein alter Mann, der Besuch überkommt von einem Engel. Gabriel, das ist einer der höchsten Engel. Einer, der unmittelbar bei Gott steht. So stellt er sich vor. Also wo von Gott direkt die Aufträge überkommt. Der geht zu einem alten Mann. Und ein bisschen später, etwa 6 Monate später, geht er zu einer jungen Frau. Beide haben ihre Fragen wegen der Botschaft von Gabriel, von dem Engel. Der Alte, der fragt, der wird gestraft für seine Frage. Und die Junge, die fragt, 50 Jahre jünger vermutlich etwa, die wird belohnt. Darum habe ich gesagt, wäre eigentlich auch noch ein Thema. Gott bevorzugt die Jungen. Eigentlich müssen wir jetzt darüber diskutieren. Aber wenn wir einen Gottesdienst haben, wird es ein bisschen anders anpacken. Ich werde mal schnell die beiden Texte lesen. Wir haben zuerst als Text die vom Alten, Lukas 1, Vers 5, folgende. Ich lese mal vor. Als Herodes, König von Judäa, war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Seine Frau Elisabeth stammte aus der Familie Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal hatte die Gruppe Abia Tempeldienst. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich realisiert er, dass er nicht mehr allein ist im Heiligtum, im Tempel. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Das ist der spätere Täufer Johannes, der da dreht ist von dem Kind. Johannes der Täufer. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Wie ist so etwas möglich? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist alt. Wenn Sie sich mal vorstellen, der Zacharias war in meinem Alter vermutlich. Wenn jetzt ich einen Besuch überkomme von einem Engel, ihr kommt dann noch mal ein Kind über. Ich weiss nicht, ob ich mich freuen würde. Also nochmal von vorne anfangen. Schwangerschaft, wo schon besondere Erlebnisse sind, und nachher Geburt und nachher Wickeln und Schöppeln und alles Mögliche. Also in meinem Alter. Ich begreife den Zacharias, dass er nicht begeistert ist. Ich, wie soll das möglich sein? Fragte er den Engel. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch alt. Sind übrigens im Griechischen, so wie es Neue Testament geschrieben ist, sind zwei verschiedene Begriffe gebraucht. Man könnte sagen, ich bin uralt und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter, so könnte man es auch übersetzen. Auf jeden Fall ist klar, keine Chance mehr, ein Kind überzukommen. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er, Gott, gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein, bis geschieht, was ich gesagt habe. Dann wirst du sehen, dass alles wahr ist. Zack, da hast du es. Wenn du ein Boot, wo Gott extra zu dir schickst, nicht glaubst, dann hat das Konsequenzen. Gehen wir zur zweiten Geschichte. Lukas 1, von Vers 26 an, lese ich. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Von daher weiß man, dass Johannes der Täufer ein halbes Jahr älter war als Jesus. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und jetzt kommt Maria und achtet jetzt auf den Unterschied da. Wie kann das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, das geschieht. Maria antwortete, ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stehen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Woher kommt der Unterschied? Und darum nochmal das Thema. Zacharias erkundigt sich beim Gabriel, beim Engel, und kommt eine neunmonatige Strafe über. Neun Monate nichts sagen. Wie macht einer, der nicht reden kann, seiner Frau klar, wir kommen noch ein Kind über? Nur schon das war ein Kunststück. Jetzt kann jemand sagen, der auch geraten ist, ja, geht mal miteinander wieder ins Bett. Sicher, sonst wäre ja der Johannes nicht entstanden. Aber wie bringe ich das meiner Frau bei? Das ist das eine. Und Maria erkundigt sich auch beim Engel und wird belohnt. Ist Gott parteiisch? Wir wollen dieser Frage noch ein bisschen gründlicher nachgehen. Zuerst gehen wir schnell auf Jerusalem, in den Tempel. Da haben wir den Tempel von Jerusalem, wie er zur Zeit von Jesus ausgesehen hat. Wo er gebaut worden ist, beim Zerubabel, nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, ist das da, einzig das da, der Tempel gewesen. Und Herodes hat die ganze Anlage, fast einen halben Kilometer auf der Länge, hat er ausgebaut. Herodes der Große, ein schrecklicher König gewesen, der, wo den Kindermord in Bethlehem zum Beispiel veranlasst hat, unheimlich eifersüchtig. Unheimlich misstrauisch, aber ein grosser Baumeister. Und der hat die Tempelanlage gebaut, wo wir nachher noch von einer anderen Seite anschauen. Das ist der Tempel, der zur Zeit von Jesus gestanden ist. Wenn es heisst von Jesus, er ging in den Tempel, dann ist er also in das Gebäude hineingegangen. Das heisst, nicht in den ganzen Tempel. Auf das komme ich nachher noch. Tragisch ist, dass 70 nach Christus die Römer nicht nur Jerusalem, sondern auch die ganze Tempelanlage zerstört hat. Alles war nur noch ein Steinhaufen, wie das Jesus vorausgesagt hat. Das heisst in Markus 13, als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten. Lehrer, sieh dir diese Steine und diese gewaltigen Bauwerke an. Jesus erwiderte, ja, sieh es dir genau an. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Jesus hat das vorausgesagt. Und die Juden sind jahrhundertelang vertrieben worden aus Jerusalem. Sie haben Jerusalem nicht mehr dürfen betreten, weil sie dauernd Aufstände gewagt haben gegen die Römer. Das war die Situation. Jetzt aber gehen wir noch mal schnell genauer schauen. Das ist jetzt, wenn man den Tempel von oben anschauen. Nur das kleine Gebäude in der Mitte, das ich vorher gezeigt habe. Das hat der eigentliche Haupttempel. Das ist der innen dran da. Das ist das Tempelgebäude da. Hat ein Heiligtum, hat man dem ersten Raum gesagt, und das Allerheiligste und trennt durch einen Vorhang, wo beim Tod von Jesus zerrissen ist. Das ist der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. In der Raum links, rechts, hat der Priester jeden Tag zweimal müssen betreten, am Morgen und am Abend, um das Räucheropfer zu bringen. Das ist der grüne Punkt, den ich gezeichnet habe. Da hätte ein Priester dürfen rein. Das Volk hätte nicht dürfen in den Tempel rein. Das Allerheiligste, also der Raum links, da hätte nur der hohe Priester ein einziges Mal pro Jahr dürfen rein, weil dort die Bundeslade gestanden und nur am grossen Versöhnungstag, am Yom Kippur, hätte der hohe Priester dürfen durch den Vorhang durch ins Allerheiligste rein. Priester, die anderen, die nicht ausgelost worden sind, dass sie dürfen in den Tempel rein, die sind vor dem Tempel gestanden und ein bisschen weiter hinten sind die Männer gestanden. Im inneren Vorhof, wie man dem sagt, haben die Frauen nicht dürfen, die Frauen müssen draussen bleiben. Und die Heiden sowieso nicht, die müssen ganz draussen bleiben. Aber in dieser Ummauerung, die wir gesehen haben vom Herodes, das ist die ganze Tempelanlage. Und der Zacharias, der ist also in den Tempel inne, weil er ausgelost worden ist und ist dort das Räucherwerk anzünden. Das wird vermutlich am Morgen gewesen sein, es kann aber auch am Abend gewesen sein. Zweimal pro Tag hat der Priester das anzünden müssen. Jetzt gehen wir aber der Frage ein bisschen nach, warum wird der Zacharias bestraft und Maria nicht? Wenn man genau schaut, den Text ein bisschen genauer anschaut, dann findet man tatsächlich auch in den Formulierungen den Unterschied versteckt. Der Zacharias, der fragt nämlich, woran soll ich das erkennen? Also er fragt nach einem Beweis. Ich möchte einen Beweis, dass das stimmt, was du sagst. Ich habe im Englischen nachgeschaut, in der Vorbereitung auf die Predigt. Es gibt eine interessante Übersetzung, The Message heisst die. Dort heisst die Frage von Zacharias, do you expect me to believe this? Erwartest du wirklich, dass ich dir das abnehme? Also eine Skepsis ist da, wie ich sie vermutlich auch hätte. Oder eine andere englische Übersetzung heisst, how can I know that this is true? Wie kann ich wissen, dass das stimmt, was du sagst? Das steckt drin in der Frage von Zacharias. Und der Gabriel, der realisiert sofort, er glaubt mir nicht. Maria, die sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Das heisst, ich habe ja noch mit keinem geschlafen. Ich weiß nicht, wie denn das Kind entstehen soll. Das ist eine logische Frage von einer ledigen Frau, die will bis zur Heirat sauber bleiben. Und nicht zusammenzüchten und dann probieren wir halt mal, ob es klappt oder nicht, sondern wo damals hat man gewartet bis zur Hochzeit. Hochzeit war ein öffentlich-rechtlicher Akt, wo alle im Dorf gewusst haben, die beiden, die sind jetzt geheiratet. Das ist aber noch nicht passiert in Maria. Sie ist verlobt gsi. Verlobt war damals rechtlich bereits bindend gsi. Aber man hat die Ehe noch nicht vollzogen. Die Maria hat gewusst, wenn ich Ja sage, dann gibt es Turbulenzen. Wenn Sie sich mal überlegen, sie hätte eine Tochter und die käme und würde sagen, ich bin schwanger. Sie ist zwar noch nicht verlobt, also sie ist zwar erst verlobt, noch nicht geheiratet. Sie war 18, 19 vermutlich etwa gewesen, Maria. Und jetzt kommt sie zu den Eltern, ich komme ein Kind über. Und dann nachher sagt sie noch, der Heilige Geist macht das. Eine gute Ausrede, oder? Unfreiwillig schwanger und zum Heiligen Geist in die Schuhe schieben. Das muss man zuerst noch können. Das wäre ja noch das eine. Die Eltern kennen sie ja, die Maria, und sie wissen, ihren ist es ein grosses Anliegen, Gottes Wille zu tun. Sie will Gott zur Verfügung stehen. Ich kann mir vorstellen, dass, wo sie das alles den Eltern erzählt hat, auch das mit dem Engel, haben sie ihr das geglaubt. Aber nachher in der Öffentlichkeit, das gibt doch Spott. Das gibt doch Spott. Nein. Das wird heute übrigens sogar noch einmal von den Theologen behauptet. Ja, das war eine reine Ausrede gewesen. Letztlich hat er doch ein Geschlechtsverkehr mit dem Josef und darum ist das Kind entstanden. Aber eine Jungfrauengeburt, das gibt es nicht. So wird sogar von Theologen manchmal behauptet. Interessant ist, dass Gott Maria nicht hängen lässt. Es gibt eine ganze Reihe objektive Tatsachen, die Maria nicht selber herbeiführen konnte, die gezeigt hat, Gott selber steht tatsächlich dahinter. Die erste objektive Tatsache war der Josef. Der hat sie verloren, wo er gehört hat, ja, die ist schwanger. Dann hat er gesagt, gut, dann brechen wir ab. Und was macht Gott? Er schickt einen Engel zum Josef. Und der Josef kommt ein Traum über, wo ein Engel ihm sagt, du verlässt Maria nicht, du heiratest sie, es ist tatsächlich vom Heiligen Geist. Da hat Maria keinen Einfluss gehabt. Gott hat das übernommen. Und wo dann das Kind da war, die Hirten und die Weisen, all das, da hat sie absolut keinen Einfluss gehabt, aber es waren Zeichen von Gott, dass er dahinter steht. Und doch führt das zur nächsten Frage. Darf man denn Gott keine Fragen stellen? Wird man unter Umständen sanktioniert, wenn man Gott fragt? Wenn man einfach immer sagen, ja gut, also wenn du sagst, dann ist es so. Ich glaube es jetzt halt einfach. Darf ich Gott nicht hinterfragen in seinem Handeln? Ich habe vier Unterschiede festgestellt, warum Gott den Zacharias und Maria unterschiedlich behandelt. Vier verschiedene Sachen. Grund Nummer eins, ihren Sohn, Zacharias und Elisabeth, ihren Sohn, ist Gottes Antwort auf jahrelange Gebet. Wenn wir kinderlose Ehepaare unter uns sind, haben, dann werdet ihr können ein Lied singen, was das für ein Schock war, wenn man merkt, es kommt nicht. Es kommt nicht und es kommt nach Jahren nicht. Und nach Jahrzehnten kommt es nicht. Und man hat doch gebetet und gesagt, Gott, schenke uns auch ein Kind. Elisabeth und Zacharias haben jahrelang gebetet. Und der Gabriel knüpft ja dort an. Gott hat dein Gebet erhört, sagt er im Vers 13. Zacharias, du hast doch gebetet gehabt. Jetzt kommst du Quittung über. Damals, zur Zeit von Jesus, war Kinderlosigkeit etwas ganz Schlimmes gewesen. Man war öffentlich disqualifiziert gewesen, wenn man kein Kind bekommen hat. Das ist unterschiedlich als heute. Heute möchte man ja möglichst wenig Kind, damit man gleich wieder arbeiten kann. Wenn eine Frau damals kein Kind bekommen hat, dann war das für alle klar gewesen, Gott hat ihr den Segen entzogen. Und darum ist der Satz so wichtig. Sie lebten, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie haben das gemacht, was sie haben können, damit Gott ein Kind schenkt. Und Gott hat es nicht geschenkt. Und sie haben gelitten unter dem, dass Gott das nicht geschenkt hat. Als Elisabeth dann schwanger geworden ist, blieb sie 5 Monate lang in ihrem Haus. Endlich hat der Herr an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. So reagiert Elisabeth, als das Kind unterwegs war. Antwort auf jahrelange Gebet. Sollte eigentlich ein Zacharias die Antwort sein? Ja, für das haben wir ja gebetet. Vielen Dank. Kommt zwar ein bisschen Sport, aber immerhin. Maria, die hat sicher noch nicht mit einem Kind gerechnet. Also das hat sie gewusst, wie ein Kind entsteht. Und solange ich kein Geschlechtsverkehr habe, gibt es kein Kind. Ist ein Unterschied. Ein ganz wichtiger Unterschied. Das Zweite, was ich aufgeschrieben habe, war Stand oder Bildung. Der Zacharias war ein Priester. Heißt im Vers 5. Ein Priester. Und Priester, als Priester hat er zur gebildeten Schicht gehört. Im Gegensatz zu der Maria, die damals keine Chance hatte, irgendwie selber lesen zu lernen und schreiben zu lernen. Das hat Maria nicht können. Das hat man damals nicht gemacht. Mädchen sollen gefälligst daheim bleiben, sollen bei der Mutter auf die Finger schauen und nachher eine gute Hausfrau und Mutter werden. Das war ihr Werdegang. Mehr hat es nicht gegeben. Priester sind ausgebildet worden. Er hat aus dem Alten Testament kennt, der Zacharias. Das hat zur Ausbildung von einem Priester gehört, dass er gewusst hat, was im Alten Testament steht. Dass zum Beispiel der Abraham 100 war und Sarah 90, die das Kind bekommen. Wo der Isaac gekommen ist. Hätte er sagen ah, ja, ich habe noch mal gelesen, dass das gibt. Danke vielmals, nehmen wir das gerne entgegen. Das wäre die normale Reaktion gewesen. Maria hat das nicht gewusst. Sie hat keinen Zugang gehabt zu der Schrift. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das dritte ist der Altersunterschied. Ich habe es bereits gesagt, verschiedene Begriffe für das Alter werden gebraucht im griechischen Neuen Testament. Zacharias und Elisabeth sind alt gewesen und vermutlich resigniert. Ich weiß nicht, ob der Zacharias am Morgen von dem Tag, wo er Dienstkeit im Tempel bittet hat, Herr, schenke uns ein Kind. Ich glaube nicht. Das ist unmöglich. Elisabeth hat Wechseljahr hinter sich. Da müssen wir nicht mehr beten. Es ist jetzt so. Wir müssen es akzeptieren. Er hat vermutlich resigniert. Maria war Jungfrau, eine junge Frau. Und wie ich schon gesagt habe, möglicherweise 18, 19. Liest niemand im Neuen Testament, wie alt sie genau war, aber auf jeden Fall eine junge Frau, die verlobt war. Und von daher kommt meine provozierende Eingangsfrage. Gott gibt der jungen Generation größere Chancen als der alten. Warum? Wir Alten, wir haben länger Gelegenheit gehabt, Gott auszuprobieren. Ich sage etwa dir, wenn ich einmal in eine Jugendgruppe eingeladen werde, kommt nicht mehr viel vor, logischerweise, als alter Mann. Aber manchmal muss ich erzählen von mir. Dann sage ich jeweils, ihr seid zwar privilegiert, ihr jungen Leute. Ihr habt das Leben erfahren, ihr könnt Weichen stellen. Bei mir ist das Leben gelaufen. Aber ich habe euch gegenüber einen grossen Vorteil. Ich bin ein Beweis, dass Gott Wort haltet. Das sind ihr noch nicht, Junge. Ihr könnt hoffen. Hoffen, dass Gott das Wort haltet, aber ein Beweis, dass er tatsächlich das Wort gehalten hat, das sind die Alten. Und darauf dürfen wir stolz sein. Gott hat uns durch viele grosse Schwierigkeiten hat er uns bewahrt, gesegnet, korrigiert. Und darum bin ich so, wie ich jetzt bin. Kein Musterschüler, ich habe Gott viel Probleme gemacht. Heide hat jemand seine Probleme gehabt mit mir. Wenn ich gerungen habe und nicht einverstanden war mit ihm, sagt mir doch, am Donnerstag jemand im Hauskreis. Ein Beispiel, wo lang zurückliegt, wo meine Frau Krebs hatte. Da habe ich Gott gesagt, wenn du mir die Frau wegnimmst, dann höre ich auf als Direktor auf Krishona. So habe ich mit Gott geredet. Also wenn er mich so gestraft hätte wie ein Zacharias, ich hätte ihn begriffen. Na, so redet man doch nicht mit Gott. Man kann ihm doch keine Bedingungen stellen. Ich habe aus unserer inneren Not raus, habe ich so geredet. Und mir war klar, wenn ich Frau nicht mehr habe, dann fehlt für mich nicht nur die Hälfte, sondern fehlt die ganze Infrastruktur von einer Wohnung, wo es einem wohl ist. Dann habe ich keine Oase mehr, wo ich mich zurückziehen kann, wenn ich voll Frust heimkomme aus dem Büro oder aus einer Sitzung. Was hat meine Frau aufgefangen? Und jetzt nimmst du mir die weg. Kannst doch nicht. Oder wo unser drittes Kind nicht gelebt hat bei der Geburt. Bin ich heim, nachdem wir das tote Kind gesehen haben, bin ich heim und habe gebrüllt wie ein Kind und gesagt, Gott, 9 Monate versprichst du einem so etwas Schönes und dann das. Hat sich einfach zu viel umwickelt mit der Nabelschnur. Es hat gelangt, ist gestorben, ist verhungert gewissermaßen. Im Mutterleib. Ich habe Gott nicht begriffen. Aber all das, was ich erlebt habe, auch wo ich versagt habe, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich nachher wieder zurechtbügen mit Entschuldigungen, all das hat mich geprägt. Und das ist ein Schatz, den ich habe, wo die Jungen noch nicht haben. Und darum begreife ich, wenn Gott einem Zacharias einen anderen Maßstab anlegt als einer Maria. Maria muss zuerst Erfahrungen sammeln. Der Zacharias hat gesammelt. Und darum finde ich das schlimm, dass der Zacharias so reagiert hat. Und das Vierte, was ich noch aufgeschrieben habe, das ist der Zivilstand. Ausgerechnet der Zacharias verlangt Beweis. Woran soll ich erkennen? Er verlangt Beweis. Als alter Mann sollte er wissen, wie man ein Kind macht. Natürlich hat er keine Erfahrung gehabt, weil noch nie eins geboren ist. Aber er weiß, wie das geht. Und er muss ja nur heimgehen und sagen, Elisabeth, wir können das Kind übernehmen. Das wäre die normale Reaktion, wenn er geglaubt hätte. Hätte er ihr das können erklären, was alles passiert ist. Und Elisabeth hat gesagt, ja gut, also. Aber mit 70 ein Kind bekommen, wenn alles nicht mehr so beweglich ist, unten, das braucht auch etwas. Aber sie hat es geglaubt. Der Zacharias hat das mit heimgebracht. Maria ist verlobt und bittet um Aufklärung. Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll. Ich bin nicht verheiratet. Könntest du mir noch sagen, ob ich jetzt heiraten soll oder nicht? Was muss ich als nächsten Schritt machen? Das ist eine reine Aufklärungsfrage. Wie soll das zugehen? Vielleicht muss ich da mal schnell etwas, was ich eher selten mache, doch machen. Ich meinte, dass an dieser Stelle katholische Kirche einen Fehler gemacht hat. Wir haben ja den 8. Dezember hinter uns und das ist Maria Empfängnis. Und in der katholischen Kirche heisst das nicht, dass Maria durch den Heiligen Geist das Kind bekommen hat, sondern sie sei sündlos empfangen worden durch ihre Mutter. Das steckt dahinter. Maria sei sündlos gewesen, nicht von der Erbsünde belastet, will eben Gott das Geschenk zeigen. Ich finde das gefährlich. Maria war ein normaler Mensch, wie damals ein Haufen sonnige Menschen da waren. Ein Mensch, der allerdings gesagt hat, ich will Gottes Willen tun. Wir, wo wir heute leben, haben es natürlich viel einfacher als vor 100 Jahren. Wir wissen von der In-vitro Fertilisation, das heisst, dass ein Ei aussen am Leib der Mutter befruchtet wird und dann eingepflanzt wird in die Gebärmutter. Und so stelle ich mir das vor. Gott hat gesagt, der Samen von Josef kann ich nicht brauchen, aber dieses Ei, das kann ich brauchen. Sondern er leitet ein befruchtetes, vom Heiligen Geist befruchtetes Ei in die Gebärmutter von der Maria. Und daraus ist Jesus entstanden. Darum kann Jesus ohne Sünde sein. Nicht, weil Maria ohne Sünde gewesen wäre, sondern weil das der Heilige Geist übernommen hat und aus ihr der Sohn geschenkt hat, wo dann nachher eben Jesus ist und Retter von dieser Welt. Kommen wir zum Schluss. Wie redet man denn richtig mit Gott? Wenn ich Gott Fragen stelle, muss ich unter Umständen mit Sanktionen rechnen. Ich habe drei Punkte noch schnell so als Päckchen zum Mitteilnehmen. Wie soll ich mit Gott reden? Ich darf offen und ehrlich mit ihm reden. So, wie es uns mutig ist. Und wenn ich vorher von Sanktionen geredet habe, vom Zacharias, 9 Monate nicht reden, dann ist das eine vorübergehende Sanktion gewesen. Er hat nachher, wo Johannes geboren war, hat er wieder reden und hat einen wunderschönen Lobgesang losgelassen. Der steht auch in Kapitel 1 im Lukas. Wunderschön, was in dem Mann passiert ist, in diesen 9 Monaten Schweigen. Da hat Gott im in sein Herz eine wunderschöne Botschaft geleitet. Also Sanktion ist übertrieben. Es ist nicht eine Sanktion, sondern es ist ein verzögertes Geschenk auch für ihn. Ich darf Gott offen und ehrlich begegnen. Ich muss ihm nichts vormachen. Er weiß ja, wie es da drin aussieht. Und wenn da in einer Rebellion ist, dann sage ich das Gott. Allerdings mit der nötigen Hochachtung. Gott ist nicht der Kumpel, nicht der Kollege, den ich ein bisschen gönnerhaft auf die Schulter klopfe, hast du es dann gut gemacht. Er ist der Herrscher von dieser Erde, von dem Universum, wo wir drin leben. Er ist der Höchste, den es überhaupt noch gibt. Der Gott, der kümmert sich um meine Angelegenheiten in der nötigen Ehrfurcht und entscheidend bei der Maria, bereit zum Gehorsam. Maria sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Sie ist bereit gewesen, das zu tun, was Gott hat wollen mit ihr. Und das ist der entscheidende Punkt. Agnes sitzt jemand in unserer Mitte, wo sagt, ich habe Gott noch nie gehört reden. Ich wüsste nicht, wie er das macht. Ich habe auch noch nie einen Engel gesehen. Ich übrigens auch nicht. Ich wüsste nicht, dass ich einmal einen Engel gesehen habe. Vielleicht habe ich und habe es nicht gewusst. Aber ich war nicht auf einen Engel. Ich weiss nur, der allmächtige Gott, der kann uns so begegnen, dass wir ihn verstehen. Aber wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was er will, dann muss ich mich nicht wundern, wenn er nicht redet. Die Bereitschaft, ihm zu dienen, ihm zu hören, ist Voraussetzung, dass er zu mir redet. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einer Sprachwissenschaftlerin. Der hat ihm erzählt, ich wäre eigentlich gern die Bibel übersetzen. Und dann fragt sie, wieso? Hat Ihnen der Beruf nicht gefallen? Dann habe ich ihr gesagt, wie Gott zu mir geredet hat. Gott hat mich aus dem Beruf rausgenommen und auf einen anderen Weg geführt. Und dann sagt sie, aber jetzt wollen Sie mir mal sagen, wie Gott das gemacht hat. Ich habe ihn noch nie gehört. Wunderschönes Gelegenheit zu einem Zeugnis. Ich sage nicht, ich habe perfekt gehorcht und darum hat Gott mich so geleitet. Aber ich bin, wenn ich versagt habe, immer wieder zu einem zurück und gesagt, es tut mir leid. Nimm du mich. Brauch mich wieder. Und er macht es. Und das ist das Erstaunliche. Bereit zum Gehorsam. Ich habe vorhin den Zacharias erwähnt. Der Zacharias, der hat den ersten Beweis wollen. Und erst, als er ihn in der Hand hatte, als er den Säugling gesehen hat, hat er angefangen, Gott zu loben. Vorher hat er gar nicht mehr können, weil er stumm war. Maria war es umgekehr. Wo sie gewusst hat, ich komme ein Kind über, war das allererste, ein Besuch bei der Elisabeth und ein wunderschönes Loblied. Und dann ist erst das Kind gekommen. Magnificat, auch in Lukas 1. Wunderschön, was Maria Gott gelobt hat, dass er sie als einfache Magd, als ganz normaler Mensch braucht, als ein Werkzeug für ihn. Wunderschön. Ich wünsche uns, dass wir das Zweite sind. Nicht die, die zuerst den Beweis wollen und nachher tun ihn dann schon noch loben, sondern zuerst loben. Gott, du machst es schon richtig. Du bist wunderbar. Und dann kommt das Resultat. Ich will noch beten. Herr, wir sind manchmal komplizierte Menschen. Und machen es dir unheimlich schwer. Was gibst du dir Mühe, dass wir das Ziel erreichen? Wir danken dir für deine Geduld, auch gerade heute Morgen. Deine Geduld mit uns, deine Geduld mit mir. Deine Bereitschaft, sich so reinzugeben in unser Leben, dass wir es verstehen. Herr, und du kennst jedes Einzelne, der heute Morgen da ist. Und falls jemand da ist, der dich noch nicht kennt, der noch nie mit dir ernst gemacht hat, dann sagst du doch nochmal persönlich, dass du ein Interesse hast an uns, an jedem in diesem Saal. Und dass du immer wieder neu ansetzt, wie bei der Zacharias und bei der Maria. Du gehst nicht auf. Du gehst mit uns. Und du segnest uns. Amen.